Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Die meisten habe ich noch nicht persönlich begrüßen können. Bevor wir einsteigen in die Predigt, noch einen letzten Hinweis. Am 1. September findet Gottesdienst nicht hier statt, sondern im Kinorama in Unna. Die Flyer sind gerade angekommen vor dem Gottesdienst, müssten vorne ausliegen. Und der Gedanke ist, diese Flyer zu nehmen und Freunde, Arbeitskollegen, Verwandte, wen auch immer, anzusprechen, einzuladen am 1. September, allerdings nicht um 10, sondern um 11 Uhr. Steht aber auch alles hier drauf, um 11 Uhr Kinogottesdienst in Kinorama. Der Gedanke ist einfach, die Menschen der Stadt auch ein bisschen mehr zu erreichen. Und das ist auch ein ganz bewusst evangelistisch gehaltener Gottesdienst. Es geht um wahre Größe. Ladet Leute ein und kommt selber. Wir haben, wie beim letzten Mal auch, den größten Kinosaal zur Verfügung gestellt bekommen, den Saal 1 mit der großen Empore. Bin selber gespannt und betet bitte auch dafür, dass sich auch viele Außenstehende dazu einladen lassen. Wie schon gehört, beenden wir heute unsere Predigtreihe zum Lukas-Evangelium, weil ab 9,51 ein neuer großer Abschnitt beginnt, den wir dann zu einem späteren Zeitpunkt uns widmen werden. Jesu Dienst in Galiläa jedoch nähert sich seinem Ende in unserem heutigen Text. Und wie im Text vergangener Woche nehmen wir auch heute noch einmal die Jünger Jesu in den Blick. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr durch die Evangelien geht, in eurer persönlichen Stille. Man konzentriert sich ja schon sehr stark, und ich denke, das hat auch seine Berechtigung, auf Jesus, auf das, was er lehrt, auf das, was er sagt, auf das, was er tut. Die Frage ist natürlich, mit welchem Blick wir das tun. Denn ich glaube, dass neben dieser großen Linie, wie Jesus uns dargestellt wird und uns dadurch ja auch den Vater offenbart, gibt es noch eine zweite Linie, die für uns nicht unwichtig ist, nämlich die Linie der Jüngerschaft. Schon zu Beginn seines öffentlichen Wirkens nach Taufe und der Versuchung in der Wüste durch den Teufel hat Jesus ganz bewusst Jünger erwählt. Zunächst einmal 12 Personen, 12 Männer. Es kamen dann, wie die Berichte schreiben, später auch noch mehr dazu, aber das war eben ein ganz besonderer Jüngerkreis. Und all das, was wir dann von Jesus hören, was er sagt und lehrt und tut, tut er unter anderem auch deshalb, um seine Jünger zu erziehen, um seine Jünger zu prägen, um seine Jünger ein Stück weit auszubilden für das, was eben dann bei dem sogenannten Missionsbefehl auf sie zukommt. So, jetzt seid ihr dran. Geht hinaus in alle Welt. Sagt die Botschaft weiter. Macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist jetzt euer Auftrag. Im Markus-Evangelium ganz am Anfang, Kapitel 3, die Verse 13 bis 15, wo beschrieben wird, wie er diese 12 Jünger auswählt aus einer größeren Gruppe, da heißt es im Text, er erwählte diese Männer, damit sie bei ihm seien. Sie haben also so eine Art Bibelschule besucht, eine Art Jüngerschaftsschule für rund 3 Jahre. Und diese Menschen sollten geprägt werden. All das, was er sagte, lehrte, tat, tat er unter anderem auch für sie und wegen ihnen. Und ich glaube, wir haben es in der Schrift, damit das auch zu uns spricht. Und da, wo wir uns in der Nachfolge befinden, wo wir diesem Jesus gehören und nachfolgen, sind diese Geschichten eben auch ganz wichtige Aussagen, die auch unser Leben treffen, prägen und verändern sollen. Rudi hat letzten Sonntag schon darauf sehr beeindruckend aufmerksam gemacht. in seiner Predigt, wo es ja auch um die Jünger ging. Und ich möchte einfach da heute mit meinem Text anknüpfen, weil das Thema Jüngerschaft ja in einer speziellen Art und Weise hier auch sehr deutlich vorhanden ist. Und ich habe es überschrieben in der Jüngerschaftsschule des Königs. Und da ich vergessen habe, den Präsenter mitzunehmen, vielleicht könnt ihr dann weiterschalten. Dankeschön. Ja, noch ein zweiter, der Text dazu aus Lukas 9, die Verse 37 bis 50. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich lese den Text und ich möchte bitten, dass wir dazu aufstehen. Es ist übrigens der Paralleltext zu dem, was wir eben schon gehört haben. Ich denke, das ist eine Hilfe, weil wir auf den Markus-Text, den wir eben gehört haben, zwischendurch noch drauf zu sprechen kommen werden. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabgestiegen waren, dass ihm eine große Volksmenge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, sieh meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn unter Schäumen hin und her und mit Mühe weicht er von ihm, wobei er ihn aufreibt. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben sollten und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Führe deinen Sohn her. Während er aber noch herzukam, riss ihn der Dämon und zerrte ihn hin und her. Jesus aber gebot dem unreinen Geist ernstlich und heilte den Knaben und gab ihn seinem Vater zurück. Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern: Fasst ihr diese Worte in eure Ohren, denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Sie aber verstanden dieses Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, damit sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Es entstand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen: Wer irgend dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer irgend mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Jesus aber sprach zu ihm: Wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Nehmt bitte Platz. Der heutige Text zeigt uns etwas von den Problemen und den Herausforderungen der Jünger damals, aber auch von uns Jüngerinnen und Jüngern heute. Und wie Jesus ihnen und damit eben auch uns begegnet. Auf drei Dinge möchte ich aufmerksam machen. Das erste, die Unfähigkeit der Jünger. Nächste Folie bitte. Dankeschön. Zunächst einmal ist interessant und bemerkenswert der Einstieg in den Text. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie vom Berg herabgestiegen waren. Bereits in diesen wenigen Worten offenbart sich eine Riesenkluft. Eben noch auf dem Berg, im Angesicht der Herrlichkeit Gottes. Und nun geht es wieder in die Niederungen und Schwierigkeiten des Alltags hinab. Wäre man doch nur, wie Petrus vorgeschlagen hatte, auf dem Berg geblieben. Und ich glaube, das kennen wir auch. Wir kennen auch Augenblicke, die wir am liebsten unbegrenzt verlängern möchten, weil es uns scheinbar so gut tut. Da ist die Freizeit, wo wir mal so richtig auftanken konnten. Nicht nur körperlich, auch für unser geistliches Leben. So erfrischende und vollmächtige Andachten, Predigten, Bibelarbeiten, ein guter Austausch oder eine Konferenz, von der wir kommen, oder Seminare, die wir für unseren Glauben besucht haben und die uns so gut getan haben. Das war erfrischend und geistlich stärkend. Wir waren förmlich in der Gegenwart Gottes. Und kaum ist man wieder zu Hause im Alltag, da überrollt einen förmlich das Elend der Herausforderungen und bringt einen ruckzuck wieder an seine Grenzen. Man wird wieder auf Normalmaß gestutzt. Und man hat den Eindruck, wo ist all die Herrlichkeit, wo ist die Gegenwart Gottes geblieben? Aber keine Angst. Sie ist gerade auch jetzt hier im Alltag. Die Herrlichkeit Gottes bleibt nicht auf dem Berg. Jesus in unserem Text ist ja mit hinuntergekommen und wir dürfen davon ausgehen. Diese Hochzeiten auch unseres geistlichen Lebens, die sind wichtig und wertvoll. Und ich würde jedem empfehlen, wenn er solche Möglichkeiten hat, Konferenzen, Freizeiten zu besuchen. Nicht nur, um einfach mal Spaß zu haben und sich auszuruhen, sondern auch etwas für seine Seele, für seinen Geist, für sein Herz zu tun. Nimmt das in Anspruch. Das sind Orte, wo wir auftanken können, stärken können. Und nebenbei gemerkt, ich hoffe und wünsche mir, dass jeder Gottesdienst solch eine Zeit ist und sein kann. Und es fängt damit an, dass du dich in deinem Herzen darauf vorbereitest und etwas von jedem Gottesdienst erwartest. Dass Gott sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Und klar geht es nachher wieder in den Alltag und spätestens morgen auf der Arbeitsstelle oder im Eltern-Mutter-Kind-Vater-Kind-Stress zu Hause, was auch immer, da sind die Herausforderungen wieder da. Aber Jesus ist doch da nicht weniger gegenwärtig. Er ist da, er geht mit. Also wir wollen uns stärken, immer wieder neu, dankbar sein für solche Möglichkeiten, aber dann auch mit Zuversicht in diese Niederungen des Alltags, bleiben wir mal bei diesem Wort, hineingehen. In dem Wissen, Herr, gerade hier wird sich auch deine Herrlichkeit offenbaren. Vielleicht erkenne ich das nicht immer, aber ich will offen dafür sein. Gottes Herrlichkeit erweist sich eben auch im Tal unserer Not und nicht nur auf dem Berg der Verklärung. Und ich glaube, es ist für unseren Glauben ganz wichtig, dass wir auch solche Berge und auch solche Gottesdienste hier wieder verlassen. Wir sind nämlich nicht auf dieser Erde, um immer nur in der Herrlichkeit Gottes zu schwelgen und ein Anbetungslied nach dem anderen zu zwitschern, sondern wir sind da, um uns von Gott, wenn wir seine Jünger und Jüngerinnen sind, gebrauchen zu lassen in den Nöten dieser Welt. Um für andere Menschen da zu sein, die im Alltag auf uns warten. Um ihnen zu dienen in der Abhängigkeit von unserem Herrn. Im Tal gilt es, sich den menschlichen Nöten anzunehmen und in seiner Vollmacht ihnen zu dienen. Nun, weiter im Text, mit der Ruhe war es auch schnell vorbei, denn eine Menschenmenge erwartete Jesus schon. Seine Jünger standen, übrigens die zurückgebliebenen Jünger, diese 9, standen im Streitgespräch mit Schriftgelehrten, das sagen die Paralleltexte aus, unter anderem Markus 9. Und ein Mann in einer riesigen Menschenmenge, eingekeilt, versuchte sich verzweifelt aus der Volksmenge her Gehör zu verschaffen, weil eine Riesennot auf seinem Herzen lag. Sein einziger Sohn war von einem bösen Geist befallen. und er schrie förmlich, sieh meinen Sohn an. Nimm dir Zeit für ihn. Schau, was mit ihm passiert. Übrigens, das Wort, was hier für einziger oder ein einzig geborener Sohn verwendet wird, ist das gleiche Wort auch, was für Jesus als einziger oder einzig geborener Sohn verwendet wird an anderer Stelle. Und dieser Mann hatte schon vorher die Gelegenheit genutzt, sich an Jesu Jünger zu wenden. Die neun, die ja noch unten waren, nicht mit auf den Berg gegangen sind. Er hat sie gebeten, treib bitte diesen bösen Geist aus meinem Jungen aus. Was schreibt Lukas hier lapidar? Sie konnten es nicht. Bleiben wir an dieser Stelle einmal kurz stehen, bei der Ohnmacht, dem Unvermögen, der Unfähigkeit der Jünger Jesu. Was hatte sich seit Kapitel 9, 1 und 2 und 6 geändert? Jesus hat seinen Jünger Vollmacht gegeben, Kranke zu heilen. Dazu gehörte auch Dämonen auszutreiben. Und genau das haben sie getan. Noch wenige Verse vorher. Es gibt eine spätere Stelle, Lukas 10, kommen wir, wie gesagt, irgendwann vielleicht mal drauf. Da kommen auch wieder die Jünger ganz begeistert zu Jesus zurück und sie sagen, Herr, du kannst es dir kaum vorstellen, selbst die Dämonen waren uns untertan. Und hier? Es waren die gleichen Jünger. Die gleichen, die vorher noch in der Vollmacht Jesu Kranke heilen und Dämonen austreiben konnten. Und jetzt? Sie konnten es nicht. In Paralleltexten ist davon die Rede, dass Jesus seinen Jüngern später lehrt, dass dies nur unter Gebet, manche Stellen schreiben auch, und Fasten möglich ist. Rührte ihr Unvermögen vielleicht daher, dass sie die Vollmacht für selbstverständlich hielten und die bedingungslose Abhängigkeit an den Vollmachtgeber vernachlässigt haben? Es war unter anderem ein mangelndes Gebetsproblem, eine mangelnde sich abhängig machen von dem, der allein diese Vollmacht schenken kann. Und wie schnell kommen wir in die Gefahr, dass wir von Jesus vollmächtig gebraucht werden? Und dann denken wir beim nächsten Mal in ähnlichen Situationen, ach, das ist ja so wie Fingerschnipsen, wir haben es doch drauf. Und wir merken gar nicht, wie unabhängig wir uns plötzlich doch von Jesus machen, weil wir es scheinbar endlich verstanden haben, wie es klappt, wie es funktioniert. Vielleicht, das ist nur eine subjektive Möglichkeit, sahen sie auch hier eine Chance, sich zu profilieren. Boah, Jesus nicht da, drei andere Jünger nicht da, jetzt wir. Und nichts geschah. Sie konnten auch ohne Jesu leibliche Gegenwart vollmächtig handeln, das haben sie vorher schon bewiesen, aber eben nur im Bewusstsein ihrer eigenen Abhängigkeit von ihm. Vollmacht und Glaube, das gilt auch für uns, das ist kein abrufbares Konto, auf dem, wo man immer wieder hingehen kann mit seiner Karte, um was runterzuholen. Seine Karte wieder aufzuladen und sie entsprechend einzusetzen. Ist immer wieder neu mit der absoluten Abhängigkeit von Jesus verbunden. Ein Schauen auf ihn, ein Fragen nach ihm, ein Beten zu ihm und mit ihm. Immer wieder neu müssen wir von unseren Fähigkeiten wegschauen auf ihn. Und zudem hat glaubendes Gebet immer auch mit Loslassen zu tun. Mit dem Loslassen unserer eigenen Fähigkeiten, unserer eigenen Macht, unseren eigenen Möglichkeiten. Und ich glaube, das gilt heute genauso. Später in Johannes 15, 5 hat Jesus einmal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie reagiert Jesus in dieser Geschichte? Zunächst spricht er einen extrem starken Tadel aus. Und ich denke, dass er hier den Tadel vor allen Dingen an die Menschenmenge, aber auch an seine Jünger ausspricht. Und er prangert hier im Grunde genommen ihren Unglauben an. Markus 9 fügt dann noch eine ganz wunderbare Reaktion des Vaters auf, die wir in unserem Text hier nicht finden. In dem Gespräch mit Jesus, was in Markus 9 noch etwas ausführlicher dargestellt wird, sagt er unter anderem die Worte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein ganz interessanter Satz, den wir nächstes Jahr uns noch etwas näher anschauen werden, weil das die Jahreslosung für 2020 ist. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da sieht man schon diese Diskrepanz, die dieser Vater spürt. Er möchte so gerne sich im Vertrauen zu Jesus wenden. Und er merkt aber auch zugleich die Zweifel, die in seinem Leben da noch hochkommen. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht mal so ein schlechtes Gebet auch für uns in ganz bestimmten Situationen. Ich glaube, auch das dürfen wir uns zu eigen machen, wenn sich bei uns Zweifel ausbreiten wollen. Wenn wir irgendwo wieder in eine Sackgasse geraten. Jesus kann damit gut umgehen. Das Entscheidende ist nämlich immer wieder neu, dass wir uns an ihn wenden, auch mit unseren Zweifeln, mit unserem Kleinglauben. Und nicht einfach so weitermachen wie bisher und den Status quo hegen. Auf alle Fälle lesen wir weiter in unserem Text, dass sich Jesus, auch der einzige Sohn des Vaters, des Jungen annimmt. Er treibt den bösen Geist mit Vollmacht aus und gibt ihn seinem Vater geheilt zurück. Dämonische Zerstörungswut, wie der Text hier uns so ein wenig beschreibt, trifft hier auf das vollmächtige, aber barmherzige Handeln Jesu, das das Heil des Menschen im Auge hat. Dazu ist Jesus ja unter anderem gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören und Menschen herauszuretten aus der Gefangenschaft der bösen Mächte. Und die Menschen sind ganz erstaunt darüber, über die herrliche Größe Gottes, die sich mitten unter ihnen offenbart hat. Aber die sich gerade wegen dieser Geschichte auch in unserem Alltag offenbaren kann. Nicht nur auf dem Berg der Verklärung, wo es Petrus so gut gefiel, sondern gerade da, wo die tiefsten Nöte der Menschen sind. Da bricht etwas auf von der Herrlichkeit Gottes. Wenn auch vielleicht nicht so strahlend wie auf diesem Berg, das Petrus und die anderen beiden Jünger erlebt haben, aber vielleicht wesentlich entscheidender für den einen oder anderen Menschen, der sich dieser geoffenbarten Herrlichkeit Gottes vertrauensvoll aussetzt. Die Menschen erstaunen darüber. Aber führt dies auch zum Glauben, zum Vertrauen, zum Umkehr ihres Herzens? Und auch das ist die Frage an uns. Ein Gottesdienst, wo wir Gottes Wort hören, wo vielleicht nicht diese leibhaftigen Wunder geschehen und wir nicht jeden Sonntag davon berichten können, dass irgendeiner geheilt worden ist oder von Dämonen befreit worden ist im Gottesdienst, aber wo wir trotzdem etwas von der Größe und Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes erfahren, durch sein Wort, durch sein Reden. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir damit? Gehen wir nach Hause und sagen, das war wieder heute ein toller Gottesdienst. Wow, was da alles so im Neuen Testament steht. Oder berührt das mein Herz? Verändert das etwas mit meinem Leben? Werde ich als Jünger und Jüngerin Jesu herausgefordert zu fragen, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Was ist mein Auftrag für die kommende Woche? Oder wenn du noch hier sitzt und noch nicht zum Volk Gottes gehörst, wenn du Jesus noch nicht als deinen persönlichen Herrn und Heiland kennengelernt hast, staunst du nur über diese tollen Geschichten? Oder lässt du diese Geschichten oder beziehungsweise den Herr der Geschichte an dein Herz heran und lässt dich einladen, dass das, was Jesus hier für so viele Menschen getan hat, dass er das auch mit deinem Leben tun kann. Auch wenn du nicht von einem Dämon besessen bist, aber die Trennung durch die Schuld, durch deine Sünde vom lebendigen Gott ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Weil das zerstört dein Leben sukzessive auch, nach und nach, jeden Tag ein Stückchen mehr, zerstört Sünde dein Leben und das Leben der Menschen in deinem Umfeld. Da kannst du noch so moralisch hochstehend leben, viele gute Dinge tun, dich bei vielen ehrenamtlichen Projekten in deiner Stadt engagieren, was auch immer, wenn du keine lebendige persönliche Beziehung zu Jesus, dem Sohn Gottes hast, nützt dir das alles nichts. Dann bleibst du in der Gottesferne. Und dann ist es ganz unabhängig, ob ein Dämon in deinem Leben regiert, der dich, wie hier beschrieben, hin und her schmeißt, mal ins Feuer, mal ins Wasser, um dich umzubringen. Du bringst dich letztendlich selbst um, weil du das Leben, was Gott dir geschenkt hat, nicht in dieser Art und Weise achtest, wertachtest und dem die Ehre dafür gibst, der es dir geschenkt hat. Und der dir zeigen kann, wozu er dir dieses Leben geschenkt hat. Nämlich zu seiner Ehre und zum Dienst für andere Menschen in deinem Umfeld, es hinzugeben. Ein zweites. Nächste Folie bitte. Das Unverständnis der Jünger. Die zweite Lektion für die Jünger folgt auf dem Fuß. In Markus 9 ist es ein bisschen später, als sie in Kapernaum irgendwo wieder ankommen und sich dort hinsetzen. Hier vom Text her folgt das auf dem Fuß. Jesus sagt zu seinen Jüngern, fasst ihr diese Worte, die sie jetzt hören werden, in eure Ohren. Im Grunde genommen will er nichts anderes sagen als, Leute, aufgepasst, was jetzt kommt, ist wichtig. Und Jesus spricht zum zweiten Mal über sein bevorstehendes Leiden und Sterben. Auch hier in Markus 9 etwas ausführlicher als in unserem Lukas-Text. Und die Jünger hören das jetzt zum zweiten Mal. Und dann heißt es, sie aber verstanden dieses Wort nicht und es war vor ihnen verborgen, damit sie es nicht begriffen. Dreimal wird das betont. Nicht verstanden, verborgen, nicht begriffen. Was kann denn daran so schwer sein? Hätten wir anders reagiert? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Weil sie immer noch mit einer anderen Messias-Geschichte gedanklich und im Herzen unterwegs waren. Ja, das Königreich, das davidische Königreich wird bald aufgerichtet. Und die Römer werden dann aus dem Land gejagt. Und was für Posten werden da für uns wohl rausspringen? Das waren sinngemäß Gedanken, die sie umtrieben. Leiden, Passion, Sterben hatte da keinen Platz. Sterben sollten vielleicht die anderen, die Feinde Jesu. Nachfolge und Jüngerschaft, auch das ist, glaube ich, für uns extrem wichtig, zu lernen, hat mit Leiden zu tun. An anderen Stellen im Neuen Testament, Apostelgeschichte, gibt es einen Text und auch in einem der paulinischen Briefe wird das ganz auf den Punkt getroffen vorgebracht. Ohne Leiden kann man nicht in das Reich Gottes eingehen. Punkt. Das funktioniert nicht. Also wenn sich jemand für die Nachfolge Jesu entscheidet, weil er denkt, dann ist mein Leben endlich gut und dann geht's mir endlich gut, dann hat er etwas nicht verstanden. Der Fakt ist, dass dann dein Leben nicht mehr dir gehört, sondern Jesus, den du nachfolgst. Und er hat verheißen, über dein Leben zu wachen und dich ans Ziel zu bringen. Aber an keiner Stelle der Bibel heißt es, es geht jetzt nur noch auf Wolke 7 so langsam stetig, bis du den Himmel erreicht hast. Sondern es geht durch Täler, durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen. Und es ist allein der Gnade Gottes geschuldet, dass wir hier in Deutschland bis jetzt relativ minimaler Verfolgung, wenn man überhaupt das Wort dafür verwenden kann, ausgesetzt sind. Wir wissen nicht, ob sich die Situation nicht noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten drastisch ändern wird. Auch hier in Deutschland. In anderen Ländern ist das heute schon völlig anders. Ein Gottesdienstbesuch wie hier in Freiheit, ohne dass die Polizei kontrolliert oder der Geheimdienst irgendwie dabei ist und schaut, wer alles gekommen ist, kennen diese Menschen nicht. Sie haben oft gar nicht die Möglichkeit, sich mit anderen Gläubigen zu treffen und auszutauschen, gemeinsam zu beten, das Wort Gottes zu lesen, ohne mit Verfolgung zu rechnen. Und Jesus will seinen Jüngern schon deutlich machen, das gehört dazu. Der Weg zur Herrlichkeit, den wir durchaus angehen dürfen, aber der führt übers Kreuz. Und Jesus ist diesen Weg vorausgegangen. Das heißt nicht, dass wir alle den gleichen Tod sterben werden, aber dass auch unser Leben mit Passion und Leiden zu tun hat. Und die Frage ist, die wir uns auch immer wieder gerne stellen dürfen, sind wir dazu bereit? Wenn wir schon, ich fand das letztes Mal, das war ja ein mit einem Augenzwinkern versehen, die Aussage von meinem Kollegen Rudi, aber wie verzweifelt sind wir schon, wenn das WLAN ausfällt. Ne? Das ist schon die große Katastrophe. Und ich merke es ja selber. Freitag saß ich an dieser Predigt dran. War noch nicht ganz zu Ende, dachte ich, du hast ja noch den Samstag Zeit. Ja, als ich dann Samstag meinen Laptop aufklappte und hochfahren wollte, zeigte mir eine Fehlermeldung. Das Programm versuchte, den Fehler zu beheben und nichts geschah. Fehler konnte nicht behoben werden und ich konnte nicht ins Programm. Ich konnte nicht in meine Predigt, um die weiterzumachen. Ja, da ist Holland in Not, beziehungsweise der Georg war da in Not. Und das sind so kleine Situationen, wo ich dann plötzlich in Stress kam. Preist den Herrn, es gibt liebe Geschwister in der Gemeinde. Heiko war in der Nähe, den habe ich gleich angerufen. Heiko hat aber auch nicht immer gleich Zeit, der wartet ja nicht auf den nächsten Anruf von mir, sondern hat andere Aufgaben zu tun. Und so muss ich mich bis abends 8 Uhr gedulden, um dann hinzufahren unter Gebet, dass dieser Fehler auch wieder korrigiert werden kann. Gott sei Dank, es gelang innerhalb einer Viertelstunde nach Hause gefahren und dann mich an den Rest der Predigt gesetzt. Aber wir merken, wie schon solche Dinge, solche Kleinigkeiten uns so in Panik versetzen können, so Stress verursachen. Das sind echte Leidenserfahrungen ja noch gar nicht mit zu vergleichen. Also, Lasst uns bewusst sein, dass das zu unserem Leben dazugehört. Und vielleicht, Gott hat so einen großen Humor, vielleicht gebraucht er solche Systemabstürze zwischendurch mal, um uns so ein bisschen zu testen. Na Georg, wie geht's dir denn jetzt? Wie vertrauensvoll gehst du denn jetzt mit dieser Situation um? Du wirst Sonntag predigen, dass Gott alles in der Hand hat, dass es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Ja, leb das jetzt mal. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Und ich denke, wir alle kennen solche Situationen, wo wir plötzlich die Orientierung verlieren, Stress bekommen, selbst Gottes Reden nicht verstehen können, so wie die Jünger hier. Jesus spricht zu ihnen, er sitzt sogar oder steht sogar vor ihnen, aber sie verstehen es nicht, was er ihnen da sagen will. Und ich glaube, wir kennen die Situation sehr gut. Lese gerade in meiner stillen Zeit Hesekiel, sehr zu empfehlen. Aber wie oft sitze ich dann da und, hä? Und herausfordernde Dinge, gestern noch, da hat Gott zum Zeichen für das Volk Hesekiel gesagt, dich wird ein Schlag treffen und du wirst nicht trauern dürfen, nicht laut trauern dürfen. Und am Morgen berichtete er dem Volk die Gerichtsankündigung Gottes, der Text, der da vorgeschrieben ist, und am Abend starb seine Frau. Und das war eine Zeichenhandlung für das Volk. Ich muss gestehen, kommt nicht bitte nicht nach dem Gottesdienst auf mich zu und fragt mich, wie der Text zu verstehen ist. Ich verstehe ihn selber nicht. Wie ein Gott dieses als eine Art Zeichenhandlung für das Volk Israel benutzt, wo er das Leben des Propheten mit integriert, eher praktisch als Beispiel, als Zeichen für das Volk ist, für das ungehorsame Volk und für das, was eben passieren wird, dass eben Nebukadnezar vor den Toren Jerusalem steht und es einnehmen und zerstören wird. Es gibt Texte in der Bibel, keine Ahnung. Und dann liest man einen Ausleger nach dem nächsten. Manchmal gibt es hilfreiche Dinge und manches muss man einfach stehen lassen und sagen, Herr, ich verstehe es jetzt nicht, aber es liegt nicht an dir. Es liegt nicht am Wort Gottes, es liegt an mir, dass es nicht verstehen kann jetzt, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Was sollen wir dann tun, wenn wir Gottes Wort nicht verstehen, wenn wir ihn, sein Reden nicht verstehen? Zur Tagesordnung übergehen? Wie es die Jünger ja so ein Stück weit versuchten. Paulus betet im Brief an die Kolosser unter anderem für die Zunahme an geistlicher Erkenntnis und Verständnis für die Christen dort. Und ich glaube, das ist ein Prozess, dem wir uns immer wieder neu aussetzen müssen. Unverständnis an sich ist nicht das eigentliche Problem, auch nicht für uns. Aber wir sollten uns damit nicht zufrieden geben, sondern Jesus bitten, uns unsere Augen und Ohren zu öffnen. Wir können ihn ja fragen. Und wir können auch bei so einer Schriftstelle im Gebet ihn bitten, uns die Augen zu öffnen, wie das zu verstehen ist, wie wir das einordnen können. Vielleicht gibt er uns relativ schnell eine Antwort, vielleicht müssen wir ein bisschen länger darauf warten. Aber das können wir ja mit ihm in Kontakt treten und im Kontakt bleiben. Und was mir bei den Jüngern im Text auffällt, ist etwas ganz Sonderbares. Sie fürchteten sich, Jesus zu fragen, was dieses Wort bedeutet. Ihr Lieben, ich möchte es nicht dahin kommen lassen, dass ich Angst habe, Jesus zu fragen, weil ich etwas nicht verstehe. Vielleicht kann es Situationen geben, dass man gesundheitlich nicht in der Lage ist, aufgrund von schwierigen Situationen mit Gott zu sprechen. Dann müssen andere Geschwister das übernehmen. Aber ich wünsche uns, dass wir hier lernen und nicht in der Furcht bleiben, bloß nicht die Unkenntnis, das Unverständnis jetzt irgendwie sichtbar werden zu lassen, zu offenbaren. Jesus weiß das ja sowieso, sondern zu sagen, Herr, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht begreifen. Aber du bist gut. Du bist da. Und du machst keine Fehler. Hier sehen wir, dass etwas in ihrer Beziehung gestört ist, dass ihnen der Mut fehlt, ihr Unverständnis einzugestehen und um Hilfe zu bitten. Und Jesus, zumindest vom Text her, lässt es erst einmal darauf beruhen. Er kann übrigens das gut aushalten. Jüngerschaft, so habe ich gelernt, ist manchmal ein recht schwieriger Lern- und Lebensprozess. Und das erfahrt ihr sicherlich auch. Zum letzten Punkt. Die Überheblichkeit der Jünger, die Verse 46 bis 50. Die dritte Lektion, die die Jünger hier lernen, wird eingeleitet mit der Tatsache, dass es den Jüngern hingegen gar nicht schwer fiel, über ihre eigenen Ambitionen miteinander zu reden. Also es fiel ihnen schwer, Jesus zu fragen, Jesus, du kannst noch mal uns erklären, irgendwie fällt bei uns nicht der Groschen. Wir haben das nicht verstanden, was du da über Leiden und Sterben gesagt hast. Hier über ihre eigenen Ambitionen zu sprechen, wer denn der Größte unter ihnen sei, das fiel ihnen nicht schwer. In Markus 9 wird das auch etwas deutlicher ausgedrückt. Hier geht es ja mehr um das Nachdenken, aber sie haben auf jeden Fall darüber auch mündlich kommuniziert. In Markus 9 fragt Jesus sie, worüber habt ihr gesprochen auf dem Weg? Natürlich wusste er das, aber er wollte trotzdem sie mal herauslocken. Und da haben sie sich geschämt, diese Dinge zum Ausdruck zu bringen. Wer ist wohl der Größte unter uns? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Oder vielleicht sogar die Feststellung getroffen, na klar, das bin ich doch. Diese Frage beschäftigt den Menschen seit dem Sündenfall. Und hier ging es ja ganz konkret darum, wer wird einen besonderen Platz im Königreich Jesu erhalten? Wer die Plätze rechts und links neben ihm, neben seinem Thron? Und dann haben sie vielleicht ein bisschen ausgetauscht, was sie schon alles getan und gemacht haben. Vielleicht hat Petrus gesagt, das ist ja wohl klar, wer den besten Platz bekommt, das bin ja wohl ich. Oder Johannes, gut, ich denke nicht, schätze ihn nicht so ein, dass er gesagt hat, ich bin doch der Lieblingsjünger, ich bekomme doch auf jeden Fall so einen Platz. Auf jeden Fall, diese Gespräche waren da. Sie haben immer noch ihre eigene Sicht der Messias-Erwartung. Und es ist klar, will man vom Leidensweg nichts wissen, dann muss man von der Herrlichkeit des nahen messianischen Reiches schwärmen. Sie dachten in der Situation nur an sich, Jesus an andere. Und während in Markus 9 Jesus seine Jünger direkt danach fragt, geht er hier in unserem Text gleich zu einer Lehrmethode über. Er nimmt ein kleines Kind und stellt es in ihre Mitte. So, jetzt stellen wir uns mal hier vor, hier vorne wird jetzt ein kleines Kind stehen, ihr seid schon zu groß, vielleicht eins da aus den hinteren Reihen, ich nehme mal meinen Enkel Kaleb, der würde jetzt hier stehen. Was fällt bei so einem Kind zunächst einmal auf, außer dass es süß ist oder manchmal vielleicht laut? Kleine Kinder sind absolut schwach und absolut abhängig, angewiesen auf andere. Das ist zunächst einmal, worum es in diesem Bild hier geht. Zudem hatte ein Kind in der damaligen Gesellschaft absolut keinen Wert, keinen Status. Aber Jesus hebt es hoch zu seinem potenziellen Repräsentanten. Wer ein Kind, ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den Vater im Himmel auf. Überlegen wir mal, welche Parallelen Jesus hier zieht. Und er sagt das seinen Jüngern. Sie dachten, wer ist wohl von uns der Größte? Und plötzlich sehen sie so ein kleines Kind da stehen. Jesus solidarisiert und identifiziert sich mit einem unwichtigen, abhängigen, schwachen Kind. Und er will ihnen damit deutlich machen, auch seine Jünger benötigten keinen weltlichen Status. Es geht gar nicht darum, einen großen Platz im Reich Gottes einzunehmen, sondern sie sollten Gott repräsentieren, einen Gott, der sich der Geringen annimmt. Dies heißt aber konkret, sich in den Dienst der Menschen zu stellen. Und anders ausgedrückt, ich formuliere es jetzt mal mit meinen Worten, im Jüngerkreis könnt ihr das schon mal üben. Nämlich füreinander da zu sein, einander zu dienen, einander die Füße zu waschen. Denn wer der Geringste sein wird, diese Bereitschaft aufbringt, der wird groß sein im Reich Gottes. Der zeigt Größe, der sich klein macht, der bereit ist zu dienen, der den Geringen nicht aus den Augen verliert und sich um ihn kümmert und nicht nur nach den Leuten Ausschau hält, die Ansehen haben und wo vielleicht etwas davon auch auf mein Leben abfärben kann. Wer ist bereit zu dienen und der Kleinste bzw. Geringste zu sein, der zeigt echte Größe. Jesu weiterer Weg wird Ihnen ein noch deutlicheres Beispiel von Dienst und Selbsterniedrigung zeigen, nämlich der Weg zum Kreuz. Nicht durch Triumph zur Größe, sondern durch Passion zur Herrlichkeit. An dieser Stelle ein kleines Beispiel aus England. Ein englischer Premierminister, dem man zu seiner Berufung gratulieren wollte, hat einmal Folgendes geäußert. Ich möchte nicht, dass ihr mir gratuliert, sondern dass ihr für mich betet. Da merken wir auch, wie man mit weltlicher Stellung umgehen kann. Nicht, ha, jetzt habe ich es geschafft, sondern anzuerkennen, wow, was für eine Verantwortung habe ich da jetzt auferlegt bekommen und ich brauche Gebet, ich brauche ein demütiges Herz, ich brauche Weisheit, diese Aufgabe wirklich dann auch in rechter Weise ausfüllen zu können. Ja, und zum Abschluss ganz kurz noch ergreift Johannes das Wort und offenbart neben ihrer Überheblichkeit noch ein enges Herz gegenüber anderen, die auch in Jesu Namen auftraten. Da war jemand anders, der hat auch Dämonen ausgetrieben, scheinbar sogar mit Erfolg, in Jesu Namen, aber der Kerl folgt uns nicht nach. Das geht doch nicht und wir haben ihm gewehrt. Das ist ja auch unverschämt, ne? Einfach jetzt die Aufgaben, die Jesus doch ihnen anvertraut hat, zu kopieren und woanders zu machen. Kann Gottes Geist auch woanders wirken? Hatten sie Angst um ihre Monopolstellung? Kamen da womöglich noch andere Leute in Betracht, die ihnen irgendeinen Platz im Reich Gottes nachher streitig machen könnten? Jesus, das fällt mir an dieser Stelle auf, reagiert sehr weitherzig und tolerant. Und ich denke, auch dies sollten wir als seine Jünger von ihm lernen. Auch woanders kann Gottes Geist wirken, nicht nur in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Unna. Das ist wichtig für uns zu sehen. Es geht nicht darum, Irrlehren hier glatt zu streichen oder zu akzeptieren, sondern da, wo Menschen in Jesu Namen anderen Menschen dienen und Gott scheinbar seinen Segen dazu gibt, preist den Herrn. Wir können uns auf unseren Dienst konzentrieren, müssen aber nicht in erster Linie kämpferisch andere abwehren und abhalten, sondern das tun, was Gott uns aufgetragen hat. In der Art und Weise, wie wir sein Wort verstehen, wie wir ihn verstehen und da ihn immer wieder neu um seinen Segen bitten. Wir sind zutiefst abhängig von ihm und müssen immer wieder neu im Gebet mit ihm verbunden bleiben, damit wir auch in seiner Vollmacht wirksam sein können, um anderen Menschen zu dienen. Amen.